Fazit gezogen. Merz sagte am Abend in der ARD, man habe ein Fundament für sehr gute persönliche und politisch zielführende Gespräche gelegt. Nach Angaben des CDU-Politikers wurde vereinbart, dass Deutschland und die USA in Handelsfragen enger zusammenarbeiten. In einem Interview mit der Deutschen Welle ergänzte Merz, er habe den Eindruck, dass Trump ernsthaft daran interessiert sei, sich im Zollstreit mit der EU zu einigen. Laut Merz hat Trump außerdem eine Einladung nach Deutschland angenommen. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, bewertete das Treffen als Erfolg. Auch der Grünen-Politiker von Notz äußerte sich anerkennend. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Bezüge der Abgeordneten im Bundestag werden weiterhin jedes Jahr angepasst, in aller Regel angehoben. Das Parlament hat am Abend beschlossen, diesen Automatismus beizubehalten. Linke und AfD stimmten dagegen. Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas.
Auch die Politiker wissen, dass das Thema heikel ist. Eine große Mehrheit im Land könne nicht über das eigene Gehalt entscheiden, sagte der CDU-Politiker Hoppenstedt. Es sei aber wichtig, transparent zu handeln, und er erinnerte daran, dass es auch schon Minusrunden gab. Denn die Diäten sind an die Lohnentwicklung gekoppelt. Heißt also, wenn die Menschen im Schnitt mehr verdienen, bekommen auch die Politiker mehr. Wenn der durchschnittliche Lohn aber sinkt, sinken auch die Diäten. Das gab es zum Beispiel in der Corona-Pandemie.
Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen offensiv angehen. Die CDU-Politikerin sagte in der rbb24-Abendschau, es handle sich längst nicht mehr nur um Einzelfälle. Zu lange sei nicht klar und deutlich über das Problem gesprochen worden. Es sei aber wichtig, mit den Schulen in einen Austausch zu kommen.
Man will natürlich ungern über Gewalt an Schulen sprechen. Das ist etwas, was Eltern umtreibt, was Kollegen umtreibt, was aber gleichzeitig Belastungsfaktoren sind. Mein Eindruck ist jetzt, wo es von der Hausleitung, wo es von mir als Senatorin offensiv auch angesprochen wird, dass ich eine große Offenheit auch bei Schulen, bei Pädagogen wahrnehme, das Thema ehrlich und offen anzusprechen.
Die Berliner Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, CDU. Auf der stark genutzten Bahnlinie RE1 wird gebaut. Dort kommt es deshalb zu wochenlangen Sperrungen und Einschränkungen. Ab heute Abend und bis 23. Juni fallen alle Züge zwischen den Hauptbahnhöfen Brandenburg und Potsdam aus, wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC mitgeteilt hat. Stattdessen fahren Busse. In den Nächten ist auch der Abschnitt bis Friedrichstraße in Berlin gesperrt. In einer Woche gilt die Sperrung dann auch tagsüber. Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Sie gewannen das letzte Heimspiel der Saison gegen Gummersbach mit 45-35. Am Sonntag entscheidet sich, ob Berlin oder Magdeburg Meister wird. Den Füchsen reicht dafür ein Unentschieden bei den Rhein-Neckar-Löwen. In der Fußball-Nations League hat Spanien das Halbfinale gegen Frankreich mit 5-4 gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Zunächst meist bedeckt, später aufgelockert mit Schauern und kurzen Gewittern, dabei stürmisch, die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 15 Grad, in Dahlem 13, in Cottbus 16, in Frankfurt-Oder 11 Grad. Morgen wechselhaft mit Sonne, ab Mittag auch Schauer und einzelne Gewitter 20 bis 24 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
Radio 3 am Morgen. mit Anja Herzog.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Je dis non, so heißt dieser Song hier, den Sie gleich hören. Und diesen Satz, den reiße ich jetzt mal aus dem Zusammenhang heraus. Je dis non, also ich sag nein. Das ist nämlich so ein Satz, den ganz viele Eltern kennen dürften, wenn es um digitale Medien geht. Also ich kenne den jedenfalls zu gut. Wenn das Kind nämlich mal wieder viel zu lange am Handy hängt und sich kleine Videos ansieht oder noch viel länger beim Gamen am Computer. Sowas kann zu einer echten Sucht werden. Und das ist unser Thema gleich.
Un couplet pour dénoncer l'échec africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher. À quand le procès? Une parole pour honorer nos pères, ces soldats tombés dans leur cœur, victimes effacées de leur dossier, dossier déjà classé. Ce n'est qu'une chance, ce n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non en chanson. Un refrain pour soutenir les frères expulsés du territoire français, reconduit, menotté aux frontières, frontières pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers, tradition n'est pas toujours sagesse. Africains, on ne l'est pas qu'au passé, passons à la suite assez. Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, j'ai dit non. Je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson. Africain, surtout dans l'échec. Mon pays a payé bien trop cher, trop cher. À quand le procès? Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson. Ça ne changera pas nos vies, ça ne changera pas nos vies. Mais je chante pour ne pas accepter. J'ai dit là, j'ai dit non, je chante pour ne pas accepter. J'ai dit non, la chanson.
Je dis non, ich sage nein, so heißt dieser Titel hier, dieser Song von Tiken Jafakoli. 7:09 ist es.
Der Bundesverband Verbraucherzentrale schlägt Alarm. Beliebte Online-Spiele wie Fortnite, Roblox oder Monopoly Go manipulieren Nutzerinnen und Nutzer geschickt. Das hat eine aktuelle Untersuchung des Verbandes ergeben. Mit Designtricks wie intransparenten Preisen von virtuellen Gegenständen, Werbung gegen Belohnung, Countdowns, Belohnungen für tägliches Einloggen oder unerlaubten Kaufaufforderungen an Kinder verführen Gaming-Anbieter insbesondere junge Nutzerinnen und Nutzer. Außerdem könnten die Tricks der Online-Plattformen dazu führen, dass Menschen exzessiv spielten, teilten die Verbraucherschützer gestern mit. Es sei schwer zu erkennen, dass man beeinflusst werde, weil diese Tricks menschliches Verhalten gezielt ausnutzten. Deswegen hat der Bundesverband Verbraucherzentrale jetzt alle 5 untersuchten Gaming-Anbieter und Online-Plattformen abgemahnt. Und er fordert die Europäische Kommission auf, das Verbraucherrecht an die digitale Realität anzupassen. Digitalsucht bei Kindern bekämpfen? Das ist der Schwerpunkt, den Hendrik Streeck sich als neuer Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen ausgesucht hat. Was das konkret bedeuten soll, lässt er bis jetzt allerdings offen.
Ja, also der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck will Digitalsucht zum Thema machen. Die Verbraucherzentrale warnt vor Online-Games, die zum Beispiel Nutzer zum übermäßigen Geldausgeben animieren. Und genau wie wir gerade gehört haben, auch Julian Bühler sagt, besonders gefährdet sind junge Nutzerinnen und Nutzer. Julian Bühler ist IT-Experte, bietet Medientrainings an für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Bühler.
Morgen.
Handys mit Internetzugang, die gehören ja heute für sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche ganz normal zum Alltag dazu. Studien belegen, dass mittlerweile auch schon sehr junge Kinder Smartphones haben, die auch unbeaufsichtigt zum Teil nutzen können. Warum ist denn das ein gefährlicher Trend?
Ja, also Smartphone ist auf der einen Seite ein Gerät, das einfach ein kleiner Supercomputer im Taschenformat ist, und auf der anderen Seite ist es ein Gerät, was eine Anbindung ans Internet bietet. Und diese Anbindung ans Internet ist gar nicht so unproblematisch, weil das Internet ist ein Medium, ein weltweiter Rechnerverbund, ein Netzwerk. Das ist überhaupt nicht mit irgendeinem Netzwerk, einem Kinderschutz versehen. Ja, das heißt, wir haben Eltern, die ihrem Kind ein Smartphone in die Hand geben. Die geben ihm eine Tür, öffnen die Tür zu einem weltweiten Netzwerk, in dem jede Menge Inhalte sind, die einfach nicht für Kinder gemacht sind.
Sie werden ja als Medientrainer immer wieder von Schulen auch angefragt, oft zu ganz konkreten Themen. Was für Themen stehen denn da aktuell ganz oben auf der Liste?
Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Leider beginnt die Problematik mittlerweile schon in jungen Jahren, weil Kinder immer früher Zugriff auf Smartphones, aber auch Tablets haben. Und dann ist es relativ schnell so, dass in den Klassen, in den Schulen auch Probleme auftauchen. Die beginnen einfach bei zum Beispiel der komischen oder der nicht ganz korrekten Kameranutzung, dass man Bilder macht, die man von anderen vielleicht nicht machen sollte oder auch von sich selbst. Es beginnt dann, dass es zu Cybermobbing-Vorfällen kommt. Aber es gibt jede Menge Inhalte, die dann auch in Kindergruppen geteilt wird, also zum Beispiel in WhatsApp-Gruppen, und da werden Inhalte geteilt, die oft auch strafrechtlich bedenkbar, belastbar sind.
Aber gibt es eigentlich sowieso generelles Medientraining an Schulen? Ich habe leider die Erfahrung gemacht, in der Grundschule gab es sowas bei meinem Sohn nicht, und das ist erst wenige Jahre her.
Ja, das ist leider meistens auch heute immer noch so. Mhm. Die Schulen sind eigentlich mit ihren bisherigen Aufgaben auch sehr ausgelastet, sowohl im Stoffplan als auch mit dem Personal, was sie haben, also den Lehrkräften. Wir haben hier einfach eine Thematik, die geht über mehrere Fachbereiche und die lässt sich gar nicht so leicht von den bisherigen Fachkräften abbilden. Medientraining oder Medienkompetenz wird oft noch nicht im ausreichenden Maße vermittelt. Und die Problematik, muss man auch klar sagen, dieser Fachbereich unterscheidet sich von anderen, weil er sich ja fortlaufend weiterentwickelt. Mhm. Jemand, der sowas unterrichten will, der braucht wahnsinnig viel Zeit, um da auf dem Laufenden zu bleiben, was die ganze Zeit passiert.
Wenn Sie, Herr Bühler, in so eine Schule kommen, in eine Grundschule, Sie sagen, das betrifft ja schon ganz junge Kinder, wie erleben Sie denn die Lehrerinnen und die Lehrer? Sind die oft einfach heillos überfordert? Also wenn zum Beispiel, es gibt ja drastische Vorfälle, da ist zum Beispiel pornografischer Inhalt geteilt worden. Wie erleben Sie dann die Lehrer? Was reagieren die? Was machen die?
Also ich erlebe oft sehr engagierte Lehrer, die sich da bemühen, aber es gibt für Lehrer auch immer mal wieder Fortbildung. Im Großen und Ganzen ist es aber natürlich die Situation so, dass Informatikkenntnisse, digitale Kenntnisse, digitale Medienkenntnisse bisher jetzt noch nicht in dem Maße zum Ausbildungsberuf dazugehören hier für Lehrkräfte. Und das bedeutet, dass oder ob sich Lehrer mit dem Thema jetzt wirklich auskennen oder nicht, das ist zunächst mal einfach auch dem privaten Interesse geschuldet. Mhm. Und sie kriegen natürlich in ihren Klassen viel mit, auch über die Probleme, oft eher indirekt. Aber wenn zum Beispiel Schüler sich entscheiden, eine private Gruppe, eine Klassenchat-Gruppe in WhatsApp oder so zu gründen und sich da auszutauschen, dann ist das auch wiederum eine private Veranstaltung und Lehrer dürfen da gar nicht so einfach reingucken. Das heißt, sie haben auch nur einen sehr begrenzten Einblick in die Dinge, die die Kinder dann dort machen.
Was raten Sie, wenn Sie in so eine Klasse kommen, da ist ein Vorfall mit so einem, zum Beispiel so einem WhatsApp-Chat innerhalb der Klassengemeinschaft passiert, da ist Inhalt geteilt worden, der absolut nicht für Kinder geeignet ist. Was raten Sie dann? Wie gestalten Sie so ein Training für die Lehrer und für die Schüler?
Ja, Sie haben ganz richtig gesagt, also es gibt die Zielgruppe der Lehrer und der Schüler, aber bitte nicht vergessen, wir haben noch eine dritte Zielgruppe und zwar die Eltern.
Eltern, ganz wichtig.
Die sollten wir da auf keinen Fall rauslassen. Die stehen nämlich am Ende mit und zwar voll in der Verantwortung. Wie ich gerade schon sagte, ist die WhatsApp-Gruppe oder ähnliche, also überhaupt das Smartphone, ist ein privates Gerät. Was da passiert, ist dann auch eine private Veranstaltung und am Ende sind gerade bei Minderjährigen oder auch bei Kindern die Eltern verantwortlich für das, was da passiert. Und wir haben die Situation, dass Klassenchats in ganz Deutschland schon lange zum täglichen Tatort geworden sind. Das heißt, hier passieren nicht nur moralisch oder moralisch bedenkliche Dinge manchmal, sondern auch tatsächlich Dinge, die strafrechtlich von Belang sind. Ja, also hier werden Leute beleidigt, hier werden Leute genötigt, hier werden, wie Sie sagten, pornografisches oder auch gewaltverherrlichendes Material wird hier geteilt. Das ist zum großen Teil auch strafrechtlich relevant. Und das verstehen natürlich kleine Kinder noch nicht. Und da beginnt dann doch eine große Problematik.
Und ich denke mir, wir sprechen hier vor allem über Kinder und Jugendliche, die suchtgefährdet sind. Aber ich kenne genug auch Erwachsene um mich herum, die eigentlich, würde ich schon fast sagen, von Handysuchtverhalten zum Beispiel betroffen sind, kaum die Finger davon lassen können. Das heißt, sie haben es zum Teil vermutlich auch mit Erwachsenen zu tun, die selber nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen.
Das ist richtig. Und wenn wir gerade bei der Gruppe der Eltern schon waren, dann muss man natürlich sagen, dem eigenen Kind zu sagen, benutz doch mal weniger dein Smartphone oder mach doch mal was anderes, wenn man selber den ganzen Tag am Gerät
Doofes
ist.
Vorbild,
und, ja, also da werden natürlich auch die Erwachsenen und vor allem die Eltern gefragt, selber ein gutes Vorbild zu sein.
Aktuell werden ja Handyverbote diskutiert. In Brandenburg zum Beispiel dürfen Handys nach der Sommerpause in Schulen gar nicht mehr benutzt werden. Was meinen Sie, Herr Bühler, ist das eine Lösung?
Das ist zweifellos keine komplette Lösung, aber es ist dennoch ein aus meiner Sicht sehr, sehr dringender und notwendiger Schritt. Gerade was die Grundschule angeht, kommen wir um diesen Schritt momentan, glaube ich, gar nicht herum. Ich telefoniere in meiner Arbeit fast jede Woche mit Grundschulleitungen, die mir von katastrophalen Dingen erzählen, die dort gerade passiert sind. Ich höre auch immer wieder von Polizeieinsätzen, von Polizeikräften, die vor Ort sind und dann auch zum Beispiel die Handys wegen der Beweissicherung sichern von den ganzen Kindern, um Dingen nachzugehen. Ja, und aber auch von vielen Einzelschicksalen, gerade bei jungen Kindern, bei denen Kinder Schaden nehmen, sehr belastet sind durch das, was sie da erleben. Und wir kriegen das so schnell gar nicht anders geregelt. Ja. Mhm. Wir können jetzt zwar davon reden, dass wir statt Verboten ein tolles Medientraining für die Kinder brauchen, aber wer soll das so schnell realisieren? Wir haben auch, wir haben das in den letzten Jahren nicht ausreichend organisiert und wir kriegen das so im großen Umfang auch gar nicht anders hin. Wir brauchen ein Verbot an Grundschulen zumindest.
Wenn Sie zum Medientraining für Grundschulkinder zum Beispiel gehen, wie erleben Sie denn die Kinder? Kommen Sie an die ran? Sind die irgendwann einsichtig? Ist das vor allem Aufklärungsarbeit? Ist das ein Training, wo auch vielleicht Situationen nachgespielt werden? Wie machen Sie das?
Also ich erlebe immer ganz tolle und sehr zugängliche Kinder. Kinder haben oft die Vorstellung, dass sie sich ja bei diesem Thema digitale Medien, Smartphone viel besser auskennen als ihre Eltern und als Erwachsenen. Das heißt aber andersrum, sie sehen die meisten Erwachsenen gar nicht als kompetente Ansprechpartner. Und wenn dann da einer kommt, der kennt sich dann aus, dann finden die das erstmal toll. Und dann sind gerade die Jungen sehr, sehr mitteilungsbedürftig und auch sehr offen. Und da erlebt man tolle Sachen. Ich kann zum Beispiel in der 4., 5. Klasse fragen, wie alt seid ihr denn hier? Und dann sagen die mir, ich bin 19, 11 Jahre. Und dann frage ich, wie alt seid ihr denn auf TikTok? Weil ich weiß, da kommt am Anfang eine Abfrage des Alters. Und dann sagen mir diese Kinder, ja, auf TikTok, da bin ich 25 oder 28, weil die alle ein falsches Alter dort eingegeben haben. Ja? Und da kommt man dann ins Gespräch. Was bedeutet das eigentlich, wenn man dann lügt und ein falsches Alter eingibt? Und können andere Leute, vielleicht Leute, die älter sind und dann wiederum lügen und behaupten, sie wären jünger, das vielleicht auch?
Ich könnte mir vorstellen, dass einigen Hörerinnen und Hörern gerade die Kinnlade runtergefallen ist bei dem, was Sie gerade erzählt haben. Aber das scheint tatsächlich in gewissen Altersklassen für viele der Alltag zu sein. Ich spreche mit Julian Bühler über digitales Suchtverhalten und dem Medientraining, das er anbietet, unter anderem auch schon in Grundschulen. Und gleich wollen wir hier auf einen speziellen Bereich blicken, nämlich auf Online-Spiele. Tom Misch ist das mit Supershy auf Radio 3 um 7.22 Uhr und ich spreche hier mit dem IT-Experten Julian Bühler über das Suchtpotenzial von digitalen Medien. Und da blicken wir jetzt mal auf einen speziellen Bereich, auf Online-Spiele. Wir haben ja eingangs schon gehört, dass die Spieler, Spielerinnen zum übermäßigen Geldausgeben verleiten können. Ich weiß auch aus meinem eigenen Umfeld von mehreren Fällen, in denen sowas schon passiert ist. Kennen Sie vielleicht auch. Einmal hatte da ein 8-Jähriger auf einer langen Autofahrt, ich glaube 700 € Kosten produziert. Aber Herr Bühler, ich glaube, das ist nicht das einzige Problem.
Bei Computerspielen? Nein, da gibt es sicher eine ganze Menge von Problemen. Wir haben aber vielleicht zunächst, um das zu erklären, wir haben heute eine ganz andere Situation auch in den Geschäftsmodellen dieser Herstellerfirmen. Ja, also wir haben in früheren Zeiten hatten wir Firmen, die haben Spiele oder andere Produkte entwickelt und haben die für ein paar Euro verkauft. Das ist ja heute schon lange nicht mehr so. Die meisten Spiele-Apps oder auch für andere, für Kinder interessante Apps sind erstmal alle kostenlos erhältlich. Dadurch gerade werden sie auch für Kinder so attraktiv und leicht zugänglich. Und dann müssen natürlich die Firmen oder wollen natürlich die Firmen, die sowas entwickeln und da ja auch viel Geld ausgeben, nachträglich wieder das Geld irgendwann dann reinbekommen, was sie beim Verkaufen, also beim Nichtverkaufen nicht erhalten haben. Und deswegen machen die dann viele Werbeeinblendungen. Und um möglichst viele Werbeeinblendungen zu erhalten, muss man natürlich dafür sorgen, dass die Spieler möglichst viel und viel, sehr lange spielen. Und um dieses Ziel zu erreichen, lange Nutzungszeiten der Apps mit vielen Werbeeinblendungen, bei denen die Firmen dann tatsächlich mal ein bisschen was verdienen, überlegt man sich jede Menge Möglichkeiten, um diese meist jungen Spieler auch dann lange im Spiel zu halten.
Das heißt, das sind so Strategien von Online-Spielen. Da müsste man natürlich von oberer Stelle drangehen, dass das irgendwie eingedämmt werden kann, von politischer Seite auch. Ich möchte mal an dieser Stelle kurz eine positive Seite des Ganzen hervorheben. Die gibt es in meinen Augen auch, das nur am Rande. Als die Kinder wochenlang wegen Corona damals nicht in die Schule konnten, da war mein Sohn in der 7. Ich habe gelernt, das Zocken so ein bisschen zu schätzen. Der hat damals einen Server aufgesetzt und hat seine ganzen Freunde reingeholt, digital, dass die sich vernetzen konnten, dass die abends zusammen wenigstens Spiele spielen konnten. Ich glaube, die wären schlechter durch die Pandemie gekommen, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Aber das ist natürlich, wie üblich in vielen Lebensberichten, erbleichen der Knackpunkt, das richtige Maß. Was raten Sie denn Jugendlichen, die gern solche Spiele spielen, auch im Hinblick auf diese Gefahren, von denen Sie gerade berichtet haben?
Ja, ich finde, in Maßen ist das alles wunderbar. Ich selber muss sagen, ich spiele mein ganzes Leben lang schon sehr gerne selber Computerspiele. Ich finde es toll. Ich habe dann auch über dieses Thema immer einen guten Verbindungspunkt zu jungen Spielern, zu Kindern. Aber es kann natürlich wirklich zu viel werden. Ja? Und das gibt es einmal die Multiplayer-Spiele, die man mit anderen spielt. Und dann gibt es die Einzelspieler, die man eher für sich spielt und bei denen man vielleicht dann auch die ganze Nacht durchspielt, weil man einfach für sich alleine in dieser digitalen Welt ist. Beides ist erstmal okay, aber es kann zu viel werden und es kann auch wirklich zu Problemen führen. Und wie Sie sagten, wenn ich das gerade noch anfügen darf, es kann auch oft zu Geldausgaben führen, die dann am Ende höher sind, als man das eigentlich geplant hat oder abgesehen hat.
Und was raten Sie nun so einem Jugendlichen, der da sitzt und viel zu viel spielt und sein Leben schon beeinträchtigt wird?
Oft macht man das mit Freunden, wie auch in dem von Ihnen genannten Beispiel. Das finde ich erstmal toll, aber es gibt sicher auch noch Alternativen, die man auch mit Freunden machen kann oder auch alleine machen kann. Und ich glaube, ich würde jetzt auch von jemandem, der sich mit dem Kind unterhält, gar nicht versuchen, dass die Attraktivität des Produkts, des Computerspiels unbedingt schlecht zu machen, aber eher vielleicht aufzeigen, dass es noch viele andere Dinge gibt im Leben, die auch Spaß machen und mit denen man dann vielleicht auch mal sich bewegt und was anderes erlebt.
Also Alternativen anbieten, ganz wichtiger genau. Punkt. Was raten Sie denn den Eltern?
Ja, den Eltern rate ich zunächst mal, sollte es zu Problemen kommen, Ruhe bewahren. Ansonsten Interesse zeigen ist ganz wichtig. Vielleicht die Produkte, die den Kindern Spaß machen, auch selber mal spielen, auch wenn es für manche Eltern erstmal eine Überwindung ist.
Ja, dass man sie überhaupt erstmal kennenlernt, ne? Dass man weiß,
genau,
womit, worüber
ja.
man spricht.
Ich weiß, dass gerade junge Kinder sich da wahnsinnig freuen, wenn die Eltern da tatsächlich mal Interesse zeigen und in die Welt mitkommen, in diese virtuelle Welt der Kinder. Und dann versteht man das natürlich auch besser und lernt auch die Mechanismen kennen, lernt, was daran interessant ist, versteht aber auch, wo vielleicht die Probleme liegen.
Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Bühler.
Ja, ebenso. Vielen Dank.
Tschüss. Der IT-Experte Julian Bühler auf Radio 3 über das Suchtpotenzial und die Gefahrenquellen bei digitalen Medien. Das Gespräch finden Sie auch gleich bei uns im Netz auf radio3.de. Der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck will ja Digitalsucht jetzt zum Thema machen. 7.27 Uhr ist es.
Que j'aimerais voir. Et arrête la folie, arrête ta folie, fais voir un peu. Et arrête la folie, arrête ta folie, faisons un peu. Pourquoi c'est tout flou et comme ça jusqu'au bout? Et pourquoi c'est toujours trop court? Parle-moi tout à coup, même un petit peu beaucoup. Et pourquoi c'est toujours mon tour?
Camelia Jordana auf Radio 3 mit Moi c'est. 7.31 Uhr gleich.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und das hier ist die Stimme von Florian Rumberg. Guten Morgen.
Guten Morgen, Anja.
Mit Romanen wie Buddenbrooks Zauberberg, Josef und seine Brüder hat Thomas Mann ja absolute Weltliteratur geschaffen. Und deswegen ist heute ein großer Tag, denn heute ist sein 150. Geburtstag.
Und zu diesem Anlass gibt es heute ab 16 Uhr in Lübeck einen Festakt. Erwartet wird dort auch der Bundespräsident. Die Stadt Lübeck feiert den runden Geburtstag ihres berühmten Sohnes das ganze Jahr über mit verschiedenen Veranstaltungen. Eine Sonderausstellung im St. Annenmuseum beispielsweise trägt den Titel Meine Zeit, Thomas Mann und die Demokratie. Sie wird heute eröffnet und Thomas Manns Enkel Frido Mann wird eine Rede halten im Rahmen eines Festkonzerts. In dem Konzert spielt das Philharmonische Orchester der Hansestadt Lübeck Lieblingsstücke von Thomas Mann, die ihn durch sein Leben begleitet
also
haben.
Also fast ausschließlich Wagner.
Mal sehen, was auf dem Programm steht. Und wir auf Radio 3, wir feiern den Geburtstag des Literatur-Nobelpreisträgers natürlich auch gebührend. Vor einer Stunde haben wir schon einen Beitrag zu Thomas Mann gesendet. Um 8.40 Uhr erzählt unser Kritiker Frank Dietschreit, warum man unbedingt die Buddenbrooks lesen sollte. Und am Nachmittag ist der Literaturwissenschaftler Tilman Lahme bei uns zu Gast und redet über seine neue Thomas-Mann-Biografie. Alle Gespräche und Beiträge finden Sie dann wie immer auf radio3.de oder auch in der App.
Ja, und Thomas Mann wiederlesen oder überhaupt mal lesen, ich kann das nur bekräftigen, machen Sie das unbedingt. Keine Angst vor langen Schachtelsätzen. Es ist wirklich großartige Literatur. Ich freue mich schon auf Frank Dietschreit und die Buddenbrooks. So, ganz anderes Thema. Von Thomas Mann kommen wir zu Tom Cruise. Zum 8. Mal ist der ja als Ethan Hunt im Einsatz, diesmal in Mission Impossible The Final Reckoning. Und mit dem Film hat es dieses Mal sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Wie denn das?
Also die Auszeichnung verdankt der Schauspieler einem spektakulären Stunt. Und zwar hat er nun die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm absolviert.
Toll.
16 Mal ist Tom Cruise für eine Actionszene aus einem Hubschrauber gesprungen, hat dabei seinen mit Brennstoff getränkten Fallschirm angezündet und am Ende die sichere Landung mit einem Reservefallschirm geschafft. Seit 1996 jagt Cruise in der Mission Impossible Filmserie als Agent Ethan Hunt quer durch die Welt. Dabei führt er die meisten halsbrecherischen Stunts selbst aus und hing beispielsweise schon an einem fliegenden Flugzeug oder kletterte die Fassade des Wolkenkratzers Burj Khalifa in Dubai hoch. Der neue Film von Regisseur Christopher McQuarrie feierte im Mai beim Filmfestival in Cannes Premiere und gilt als Abschluss der fast 30 Jahre andauernden Agentensaga. Ist ja auch schon relativ jung mittlerweile.
Das ist schon eine ganze Menge, was er da gemacht hat, aber ich finde das so toll. Die meisten Sprünge mit einem brennenden Fallschirm, das ist mein Ziel im Leben, dafür einen Preis zu bekommen. Jetzt hast du noch einen Konzerttipp für uns und das ist einer, der mich so ein bisschen bewegt, weil ich wollte unbedingt eine Karte haben dafür, für das John Williams Konzert in der Philharmonie. Der war ja 2021 zum ersten Mal da. Jetzt sollte er wiederkommen, beziehungsweise das Konzert findet auch statt mit seiner Musik. Er selbst kommt nicht, aber stattdessen dirigiert Stéphane Deneuve die Berliner Philharmoniker heute und die folgenden zwei Tage eben mit Musik von John Williams.
Ja, er ist ja ein enger Freund, ein musikalischer Wegbegleiter auch von John Williams. Auf dem Programm stehen dann heute Filmklassiker, die vermutlich ja jeder im Ohr hat, darunter die Musik zum Film E.T., die bekannten Harry Potter Themen und auch die populäre Star Wars Suite. Gestern war Stéphane Deneuve schon bei uns auf Radio 3 zu Gast. Er hat viel über seine Lieblingsstücke von John Williams erzählt und eine Stelle in der Komposition von E.T., die hat es ihm dann besonders angetan.
Ah, maybe indeed there is one particular moment, very particular moment, in the departure of E.T. There is a moment in the score that John Williams wrote Con Amore, and the melody there, di-da-da, is playing with a counter melody.
Also er sagt, es gibt diesen ganz bestimmten Moment in der Musik von E.T., bei dem diese zwei Melodien aufeinandertreffen. Er hat es ja gerade eben sehr schön vorgesungen. Und diesen Moment, den findet Stéphane Deneuve eben besonders schön. Heute Abend geht es um 20 Uhr in der Berliner Philharmonie los. Es gibt noch ein paar wenige Tickets. Ab 60 Euro, habe ich gesehen, sind überall so ein bisschen vereinzelt in der Philharmonie.
Jetzt doch, ja?
Ja, ich habe noch welche gesehen online. Habe ich nämlich nochmal gerade extra geschaut.
Das ist eine völlig neue, faszinierende Entwicklung, Flo. Florian, denn am 23. Februar war überall auch zu lesen, ab da gibt es die Karten. Und ich hatte mir das extra in den Kalender eingetragen. Nach einer Stunde war ich am Rechner, es waren alle Karten weg, alle.
Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass, weil er ja nicht selbst dirigiert, dass dann Karten zurückgegeben wurden. ist ja vielleicht auch eine Chance, die Musik nochmal so schön zu erleben. Bei uns auf Radio 3 kann man aber auch live dabei sein, wer das vielleicht nicht schafft. Wir übertragen das Konzert und stellen es danach auch wie immer auf radio3.de oder auch in die App.
Und ich werde dabei sein, mit dem Ohr am Radio hängen. Florian Rumberg, danke dir.
Bis später.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Cantaloupe Island haben Sie hier gehört, mit Freddie Hubbard unter anderem. Cornets, ein Cornett, das sieht aus wie eine Trompete, fast, ist aber doch eher ein Horninstrument. Und Herbie Hancock war auch dabei. 7.41 Uhr ist es. Unter dem Titel Die Schwierigkeit mit der Freiheit hat gestern Abend der Denkraum Ost zur Diskussion eingeladen in der Potsdamer Reithalle. Der Denkraum Ost, das ist eine zivilgesellschaftliche Initiative, die sich als Lobby für den neuen Osten begreift. Die machen Diskussionsrunden an Orten wie zum Beispiel im Stadion des 1. FC Union Berlin oder im Deutschen Nationaltheater Weimar. Ihr Anspruch, das Publikum soll sich da mit eigenen Wortmeldungen einbringen, also sozusagen auch als Übung, andere Meinungen zuzulassen und auszuhalten. Auf dem Podium gestern Abend saßen einmal Roland Schatz, Herausgeber von Mediatenor und Freiheitsindex, der einzige aus dem Westen in der Runde, und dann die Autorin und Unternehmerin Simone Stoitschkova. Sie sitzt in Vorständen großer internationaler Finanzunternehmen. Dann Holger Friedrichs, der Verleger und Herausgeber der Berliner Zeitung, und der bekannte Liedermacher Hans Eckart Wenzel. Und mit dabei für uns auf Radio 3 war mein Kollege Thomas Fitzel, und der ist jetzt hier bei mir im Studio. Guten Morgen, Thomas. Wie war denn das gestern bei diesem Thema? Wie sehr mussten kontroverse Meinungen denn da ausgehalten werden oder kamen überhaupt zu Wort?
Also es blieb doch ehrlich gesagt sehr klassisch, also mit minimaler Publikumsbeteiligung am Ende. Das lag vor allem daran, dass man dem Podium drei großen Exzentrikern überlassen hat. Und ich benutze hier ganz bewusst die Form männlich.
Wie lief der Abend konkret ab?
Also am Anfang gab es einen Impulsvortrag des Freiheitsindex von Roland Schatz. Roland Schatz, du hast ihn schon vorgestellt, ist Medienunternehmer. Das heißt, er untersucht meistens im Auftrag von Wirtschaftsunternehmen, wie sind die in der Presse vertreten. Also macht so ein Zitate-Ranking. 2010 musste er sich in Bonn vor Gericht verantworten. Das Urteil, 1 Jahr und 10 Monate Haft wegen Untreue in 11 Fällen, für 3 Jahre auf Bewährung ausgesetzt. Inzwischen lebt er in der Schweiz. Er ging in diesem Freiheitsindex der Frage nach, also mittels Umfragen, wie frei oder unfrei fühlen sich die Bürger, und vor allem, wie wird die Realität durch die ARD und durch das ZDF abgebildet, besonders die der Wirtschaft. Er operiert dann doch mit sehr unscharfen Begriffen, also es wird negativ dargestellt oder es wird positiv dargestellt. Er kommt dann zu solchen Ergebnissen, dass fast 900 Familienunternehmen die Berichterstattung in ZDF oder ARD als wirtschaftsfeindlich empfinden oder auch so zu solchen Ergebnissen.
Wirtschaft bei ARD und ZDF wird nur aus einem Blickwinkel vermittelt, aus dem Blickwinkel der Gewerkschaften. Sie sehen aber gleichzeitig auf der rechten Seite, die Deutschen sind kein einig Volk von Gewerkschaftsmitgliedern.
Also er versucht immer mit solchen auch Gegenüberstellungen sehr, muss man sagen, auch sehr tendenziös eine bestimmte Sicht darzustellen. Erstaunlicherweise ging es dann gestern auch gar nicht so sehr um die Meinungsfreiheit, was ich eher gedacht hätte, sondern es ging sehr viel mehr um die unternehmerische Freiheit, die aus der Sicht von Roland Schatz, aber auch Holger Friedrich, der im Übrigen Dubai als Unternehmer sehr gut findet, eher interessant ist. Und deswegen war auch nicht verwunderlich, Holger Friedrichs bedankte sich für diesen Vortrag.
Danke für diesen großartigen Vortrag, weil es sind einfach Zahlen und Zahlen lügen nie. Und jetzt zu Ihrer Frage.
Da gab es dann doch große Lacher aus dem Publikum, und einer rief aus dem Publikum, naja, aus der DDR, denken wir an die Wahlergebnisse, kennen wir das anders. Ich weiß nicht auch, ob Holger Friedrich das ironisch oder ernst gemeint hatte.
Und anschließend die Podiumsdiskussion, was für Positionen waren da vertreten?
Also da war einmal die erfolgreiche Unternehmerin Simone Stoitschkova, geboren in Bulgarien, aufgewachsen in Ostberlin. Sie hat sich durchgebissen. Sie war beim Mauerfall 13 Jahre alt, ging in die USA, Austauschschülerin, dann JF Kennedy Schule in Zehlendorf, ganz andere Umgebung. Und ihr ging es vor allem gestern darum, eigentlich so ein Empowerment, so den Leuten Mut zu machen, man kann es schaffen. Hören wir sie kurz.
Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle so oft wir können den Mund aufmachen. Also dass wir alle wirklich den Mut haben, zu sagen, was wir wirklich denken. Und ich weiß, dass es sehr, sehr oft schwierig ist. Und insbesondere in der Wirtschaft ist es immer noch mit einem großen Stigma behaftet, aus dem Osten zu kommen. Und trotzdem mache ich meinen Mund auf, und trotzdem müssen wir alle auch den Mund aufmachen.
Und ihr Anliegen war ja eigentlich eher so die Chancengleichheit. Und das ist ja dann noch kein reines Ost-West-Thema, sondern es hängt eben sehr viel ab, aus welcher Familie man kommt. Und das spielt in Deutschland tatsächlich eine große Rolle. Dann war ja noch Hans Eckhard Wenzel, den muss man eigentlich nicht groß vorstellen, ein erfolgreicher Liedermacher, schon in der DDR, Anfang der 80er Jahre. Er engagiert sich aktuell zum unter anderem gegen die Waffenlieferung für die Ukraine, ist da auch angeeckt. Hören wir mal kurz ihn, wie die Reaktionen sind.
Wir erleben seit gut einem Jahr eine Verschärfung eines Kriegszustandes, als ob sich die Europäische Union mit voller Kraft auf einen großen Weltkrieg vorbereitet. Alle, die sich dagegen irgendwie formulieren oder zur Wehr setzen, erfahren eine höchste Kriminalisierung zum Teil. Also das geht so weit, dass ich wirklich mittlerweile an sehr vielen Orten nicht mehr auftreten darf. Das hatte ich in der DDR auch. Bloß, sagen wir mal, die Absagen waren früher witziger.
Ob die Absagen in DDR witziger waren, dieses Urteil überlasse ich lieber anderen. Zu der Geschichte, den abgesagten Auftritten, kann ich aber nur sagen, heute Auftritt in Berlin, morgen in Bürgel, übermorgen in Saxdorf, am 21. in Kamp, am 4. Juli wieder in Berlin und so geht es eigentlich durch.
Der aktuell umstrittenste Teilnehmer gestern Abend auf dem Podium, das war vermutlich Holger Friedrich. Wie hat denn der sich gestern Abend präsentiert?
Ja, auf den war ich natürlich besonders gespannt und sehr interessant war, wie er eben erzählt hatte, wie er in der Berliner Zeitung ankam, als er sie 2019 gekauft hatte und wie er die Belegschaft vorgefunden hat.
Und das vorherrschende Gefühl bei den meisten der Mitarbeiter war Angst.
Vor ihnen?
Vor der Wirklichkeit. Und es hatte sowas von kognitiver Autosuggestion. Die haben sich ihre Welt gemalt und waren so der Meinung, so müsste es sein und so berichten wir darüber. Wenn man dann mal gesagt hat, ey, komm jetzt also nicht in die eine Richtung, sondern nochmal in die andere Richtung, dann in die, dann bild dir deine eigene Meinung und schreib das auf. Dann gab es richtig so ein störrisches Verhalten, nee, sowas machen wir nicht. Das haben wir noch nie so gemacht.
Aber wie haben Sie es dann geschafft? Also wie haben Sie das Team mitgenommen?
Also in letzter Konsequenz war es brutale Gewalt.
Das Schlimmste, wie er erzählte, war dann für ihn auch noch der Betriebsrat, der ihm dagegenüber stand. Also da kann man sich schon fragen, wie viel Freiheit gibt es wohl heute in der Belegschaft der Berliner Zeitung bei so einem Chef, der, wie er auch sagte, besser nie die Berliner Zeitung hätte kaufen sollen.
Wir hätten das nie tun sollen. Dasselbe Geld, dieselbe Leidenschaft, die Lebenszeit, in die Themen, die wir sonst gemacht haben, investiert, wären wir heute höchstwahrscheinlich die ersten Milliardäre des Ostens. Mich hat der Osten schon zur Ostzeit nicht mehr interessiert. Nachdem der Osten Geschichte war, erst recht nicht. Und ich bin eigentlich erst zum Ostler geworden, als wir die Zeitung übernommen haben. Und dann aber so richtig.
Also mir lag ja auch eine Frage auf der Zunge, um mal zu demonstrieren, wie Holger Friedrich auch argumentiert. Ich hatte ein Zitat aus dem Medienmagazin von unserem RBB-Kollegen Jörg Wagner mitgebracht. Hätte ich gern auch dort im Publikum gestellt. Hören wir erstmal das Zitat.
Insofern ist die Berliner Zeitung eine der ganz wenigen tatsächlich unabhängigen Zeitungen in Deutschland, weil wir nicht querfinanziert werden, entweder von Regierungen oder regierungsnahen Organisationen, auch nicht von anderen Staaten, sondern das Geld direkt aus dem Markt holen bei unseren Lesern.
Und ich wollte doch gern wissen, ja, welche Zeitungen meint er, die von der Regierung querfinanziert werden oder regierungsnahen Organisationen, da es quasi beim Publikum nicht möglich war, bin ich hinterher auf ihn zugegangen und habe ihn gefragt, ja, was meint er denn damit? Hören wir ihn.
Das weiß ich nicht, aber ich würde die Frage andersrum formulieren. Könnten alle Zeitungen in Deutschland sowas wie das Bayerische Reinheitsgebot, dieses Reinheitsgebot für Bier, unterschreiben, dass man sagt, sind sie wirklich in ihrer Finanzierung unabhängig? Und dann wage ich die These, dass es die allermeisten Zeitungen in Deutschland nicht sind.
Also er antwortet, ich weiß es nicht. Das heißt, er macht erst eine Tatsachenbehauptung, um dann zu sagen, ja, es könnte ja stimmen, das ist halt meine These und das ist eben sein Begriff von Freiheit und auch Journalismus, dass er falsche Tatsachenbehauptungen in die Welt setzen kann und dann eben sagen, naja, es ist eine These.
Ja, herzlichen Dank. Thomas Fitzel war das über die Diskussionsveranstaltung vom Denkraum Ost in der Potsdamer Reithalle gestern. Die Schwierigkeit mit der Freiheit finden Sie auch auf radio3.de gleich zum Anhören. 7.50 Uhr ist es.
It's a good day, it's a good day. Well, it's a good day for
for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. It's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get moving if you gotta get showing, and you got the right away. 'Cause it's a good day, it's a good day. Yes, it's a good day for starting anew, and it's a good day for thinking of you. It's a good day, and there's so much to do. It's a good day from morning till night. And it's a good day for being yourself. Yes, it's a good day for losing yourself. So it's a good day, leave your worries on the shelf. It's a good day from morning till night. Today, you know you gotta get moving. If you gotta get showing, then you got the right away. 'Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your heels. So take a deep breath and throw away the pills. 'Cause it's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night.
Das war Shake Stew mit Never Water But Rest, einem Stück von Lukas Kranzelbinder. Der Sound von Berlin, den stellen wir hier im RBB und auf Radio 3 den ganzen Sommer jetzt in den Mittelpunkt mit einem riesigen bunten Programm mit Musik, mit Konzerten, mit Dokus und. Was wir davor haben, auch gemeinsam mit Ihnen, das erfahren Sie gleich um 7:45.
Unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan, I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100 plus years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab Donnerstag in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt. 8 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Deutsche Politiker haben den Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump positiv bewertet. Außenminister Wadefuhl sprach am Abend im ZDF von einem guten Auftakt. Merz habe vor allem beim Thema Ukraine seinen Punkt machen können, so der CDU-Politiker. Ähnlich äußerte sich die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann. Im RBB24-Inforadio sagte sie, Merz habe deutlich gemacht, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht. Das sei wichtig gewesen, weil Trump das angegriffene Land auf eine Stufe mit Russland gestellt habe. Hier habe Merz schnell reagiert und klargestellt, dass Russland der Aggressor ist, sagte Strack-Zimmermann. Merz selbst hat direkt nach dem Treffen ebenfalls eine positive Bilanz gezogen. Man habe eine gute Grundlage für weitere Gespräche gelegt. Die Europäische Union hat Handelsvorteile für die Ukraine nach 3 Jahren auslaufen lassen. Wie die EU-Kommission mitteilte, gelten seit Mitternacht wieder die alten Regelungen. Es solle aber möglichst schnell ein neues Abkommen ausgehandelt werden. Die EU hatte nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor gut 3 Jahren ukrainische Waren von Zöllen befreit, um die Wirtschaft des Landes zu stärken. Dagegen haben Landwirte vor allem in den östlichen EU-Ländern protestiert. Sie kritisierten eine unfaire Konkurrenz durch günstige Agrarimporte aus der Ukraine. Jetzt gilt wieder, dass nur für begrenzte Warenmengen die Importzölle reduziert werden. Ukrainische Agrarverbände befürchten, dass dadurch Deviseneinnahmen von mehr als 3 Milliarden Euro wegfallen. Die israelische Luftwaffe hat wieder Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon geflogen. Eigentlich gilt seit November eine Waffenruhe. Laut Israel stellt die Hisbollah aber in Vororten von Beirut und im Süden des Landes massenweise Drohnen her. Mehrere unterirdische Anlagen dafür habe man jetzt getroffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der libanesische Präsident Aoun hat die Angriffe verurteilt. Besonders verwerflich nannte er es, dass sie am Vorabend des Opferfestes geflogen wurden, einem der wichtigsten Feste für Muslime weltweit. Die Berliner Bildungssenatorin Günther Wünsch will das Thema Gewalt an Schulen